weniger darum gehen, über das Verhältnis von Bildern der Kunst zu denen der modernen Wissenschaften zu sprechen. Vielmehr möchte ich anhand der Mikrofotografien des Bakteriologen Robert Koch einige Überlegungen zur Genese, zu den Ansprüchen und ästhetischen Prägungen wissenschaftlicher Bildfindungen anstellen. Wenngleich ich natürlich hoffe, dass meine Beobachtungen zu den Aufnahmen des Mikrokosmos durch Robert Koch aus historischer Perspektive auch zu dieser Diskussion einen Beitrag leisten können. Neben den Bildsammlungen, die Reise um die Welt in 50 Bildern und kreuz und quer mit meiner Kamera, lässt sich im Jahre 1890 über die Firma Romain Talbot, ansässig in der Berliner Kaiser-Wilhelm-Straße 46, der 25 Glasfotogramme umfassende Satz Spaltpilze, Bakterien besiegen. In dieser Sammlung befinden sich zu einem Stückpreis von einer Mark auch einzeln erhältlich die Motive Bacterium anthracis, Spirillum undula sowie Zoogloea ramigera aus dem Laboratorium von Robert Koch. Mit 11 Aufnahmen dominiert er diesen im Katalog in der Kategorie wissenschaftliche Bilder angeführten Satz. Die Distribution dieser Fotogramme in Form von Diapositiven durch den Lehrmittelversand belegt den Status, den Kochs Bilder zu diesem Zeitpunkt erreicht hatten. Im Jahre 1877 hatte Koch in Kohns Beiträgen zur Biologie der Pflanzen als erster Wissenschaftler Fotografien von Bakterien publiziert. Mit eben diesen Arbeiten des späteren Nobelpreisträgers, die in der Hauptsache Forschungsergebnisse zu den Ursachen der Milzbranderkrankung dokumentierten, hielt die Mikrofotografie endgültig Einzug in das Repertoire naturwissenschaftlicher Visualisierungstechniken. In seinen späteren Ausführungen zu pathogenen Organismen proklamiert Koch, ich zitiere: Das fotografische Bild eines mikroskopischen Gegenstandes ist unter Umständen wichtiger als dieser selbst. Zitat Ende. Vor diesem Hintergrund werde ich in meinem Vortrag den Versuch unternehmen, am Beispiel von Robert Koch die Implementierung der Fotografie in die Naturwissenschaften aufzuzeigen. Zu diesem Zwecke gilt es in einem ersten Schritt, die Ablösung der Zeichnung durch die Fotografie als neuer wissenschaftlicher Visualisierungstechnik darzustellen. Daran anschließend wird zu analysieren sein, auf welcher Grundlage das Medium der Fotografie bei Koch zur prädestinierten Form der wissenschaftlichen Bildgewinnung avanciert. Schließlich soll beleuchtet werden, unter welchen Voraussetzungen die vermeintlich naturtreue bzw. objektive fotografische Aufzeichnung im Rahmen einer wissenschaftlichen Diskussion Erkenntnis zu generieren vermag. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die visuellen Strategien gelegt, mittels derer Koch an eine wissenschaftliche Bildtradition anschließt, um seine Exploration des Unsichtbaren für den Betrachter lesbar zu machen. In 2 Artikeln präsentierte Koch der Öffentlichkeit seine bahnbrechenden Forschungsergebnisse zum Milzbrandbacillus. Im Jahre 1876 verfasste er zunächst den für die Bakteriologie grundlegenden Artikel »Die Ätiologie der Milzbrandkrankheit begründet auf die Entwicklungsgeschichte des Bacillus anthracis«. Der Artikel erstreckt sich über 33 Seiten. Im Anhang des Zeitschriftenbandes befindet sich die dazugehörige Tafel. Im Text werden die einzelnen Entwicklungsstufen erörtert, die jeweiligen Figuren in Klammern dahinter gesetzt. Bei der Tafel handelt es sich um eine Farblithografie, auf der 10 meist mit A und B gekennzeichnete Figuren zu sehen sind. Die Figuren 1 bis 7 beziehen sich auf Kochs Artikel. Mit Ausnahme von Figur 5b wurden sie von ihm selbst angefertigt. Die Figuren 8 bis 11, die sich im unteren Bilddrittel befinden, sind Bestandteil eines von Ferdinand Cohn verfassten Artikels in demselben Zeitschriftenband. In der Zeichnung werden hier unterschiedliche Autoren, die unterschiedliche Bakterien in unterschiedlichen Zeit- und Entwicklungsstufen darstellen, ohne begrenzende Elemente auf einer Bildebene vereint. Die Figuren 1 bis 7 zeigen Stadien der Rückverwandlung der Milzbrandsporen in Bazillen, die im Text als Phänomen benannt und zudem in einer separaten Figurenerklärung um technische Details ergänzt dargelegt sind. Verfolgt man eine Chronologie der Entwicklungsstadien des Anthrax-Bazillus, so ergibt sich eine oben links ihren Anfang nehmende, schlaufenartige Leserichtung, die nahezu eine der in der Figur 3 abgebildeten Sporen nachzeichnet. Die einzelnen Figuren unterscheiden sich in hohem Maße in ihrer Darstellungsform. Während Cohn in seinen Zeichnungen die mikroskopischen Beobachtungen auf eine zweidimensionale Bildebene reduziert, gibt Koch das Beobachtete in dreidimensionaler Anmutung wieder. Dies geschieht in dem Bestreben, dem Leser ein möglichst getreues Bild zu präsentieren. Die Ergebnisse seiner zeichnerischen Bemühungen waren für Koch jedoch alles andere als zufriedenstellend. Die Fotografie sollte hier Abhilfe schaffen, und so heißt es im Juli 1876 in einem Brief Kochs an die Firma Seibert und Kraft, Zitat: Mit Arbeiten über Bakterien beschäftigt, bin ich auf unüberwindliche Schwierigkeiten gestoßen, diese kleinsten Organismen genau durch Zeichnungen wiederzugeben, und hoffe, dieses Hindernis durch Anwendung der Mikrofotografie beseitigen zu können. In Ihrem Katalog, welchen ich mir verschaffte, finde ich mehrere Apparate aufgeführt, welche indessen nach meinem Ermessen für meine Zwecke nicht ganz entsprechend sind. Zitat Ende. Nach längerer Korrespondenz stellt man ihm einen adäquaten fotografischen Apparat zu, an dem Koch diverse Umbauten vornahm. Hatten die Wegbereiter der Mikrofotografie im fotografischen Apparat zugleich einen limitierenden Faktor erkannt, Ferdinand Cohn beispielsweise führt das Herumirren im Mikrokosmos auf die Feinmechaniker zurück, so nahm Koch eben diese Unzulänglichkeit der Apparatur zum Anlass, einen für seine speziellen Zwecke nutzbaren Apparat zu entwickeln. Kochs Verdienst liegt nicht nur in der Aufdeckung des biologischen Verhaltens von Anthrax, sondern ebenso in der grundlegenden Entwicklung einer instrumentell gestützten Visualisierung dieses Phänomens. Ein Jahr später verfasst, erscheint wiederum in Cohns Beiträge zur Biologie der Pflanzen Kochs Aufsatz Verfahren zur Untersuchung zum Konservieren und Fotografieren der Bakterien. Der Artikel, in dem Koch die eigene Abbildungstechnik reflektiert, hat einen Umfang von 35 Seiten und ist mit 3 Bildtafeln mit jeweils 8 Fotografien ausgestattet. Ich zeige hier 2 dieser 3 Tafeln. Der Text ist in 7 Teile gegliedert. Der erste und letzte Teil sind als ein allgemeines Plädoyer für die Fotografie zu bezeichnen. Teil 2 bis 5 erklärt die einzelnen Stadien der Erstellung eines Präparates: Eintrocknen, Aufweichen und Färben des Objektes, Konservieren und Fotografieren. Wurden die Zeichnungen im Artikel von 1876 lediglich in Klammern hinzugesetzt, so sind der Beschreibung der Fotogramme, Teil 6, nun 19 Seiten gewidmet. Damit entfällt über die Hälfte des Textes auf die Beschreibung der Abbildung. Die Tafel 16 zeigt, wie man der Tafelunterschrift entnehmen kann, Fotogramme nach der Natur von Dr. Koch im Lichtdruck von Römmler und Jonas. Erneut handelt es sich um die Sporenbildung des Bacillus anthracis. Der Artikel gibt Aufschluss über die 700-fache Vergrößerung, wie sie auch ein Leser der Zeitschrift mit Bleistift am unteren Bildrand notiert hat. Die Durchnummerierung bestimmt eine Leserichtung von links oben nach rechts unten, was einer Chronologie von Momentaufnahmen entspricht. Den Entwicklungsstadien des Bacillus anthracis, die sich in der Lithografie noch kombiniert mit anderen Bazillen sporenförmig über das Blatt verteilt fanden, war hier in ihrer visuellen Darstellung eine entschiedene Systematisierung widerfahren. Wie aus dem Briefwechsel zwischen Koch und Ferdinand Cohn, dem Herausgeber der Zeitschrift, hervorgeht, wurde auf die Anordnung der einzelnen Fotografien besondere Sorgfalt verwandt, wobei hier laut Koch der Gesamteindruck der Tafel vor der schnelleren Orientierung, dem leichten Vergleich der Bakterien und der Zusammengehörigkeit gleich starker Vergrößerung zurückzutreten hatte. Ebenso richtete sich für den Bakteriologen die Erstellung seines Textes nach der Auswahl der zu publizierenden Bilder. Zitat: Mit der Abfassung des Aufsatzes werde ich noch so lange warten, bis ich von Ihnen Nachricht erhalte, welche Sache Sie zur Veröffentlichung bestimmt haben. Zitat Ende, schreibt Koch an seinen Mentor, dem er die ersten seiner fotografischen Aufnahmen zugesandt hatte. Das Verhältnis von Bild zu Text hatte sich im Jahr 1877 verkehrt. Wurde der erste wissenschaftliche Text noch bebildert, so fungierten nun die fotografischen Abbildungen als Gedankenträger des Textes. Kam die Zeichnung 1876 lediglich ergänzend zum Einsatz, so machte Koch die Fotografie 1877 zum Gegenstand eines Aufsatzes und erhöhte den Abbildungsteil um das Dreifache. Auf einen 48-seitigen Text entfielen 1881 dann 84 Abbildungen. Diese sich in der wissenschaftlichen Praxis manifestierende Ablösung der Zeichnung durch die Fotografie kann als Paragone zweier Visualisierungstechniken verstanden werden. Im Jahre 1906 publizierte Koch den Artikel Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Pyroplasmen, den er mit 3 Farbtafeln ausstattete. Figuren 1 bis 4 der ersten Tafel wurden von ihm selbst angefertigt. Die Ausführung der übrigen Figuren übertrug er an den Maler M. Landsberg, der diese mit dem Zeischen Zeichenapparat ausführte. Der Beweggrund für die Überantwortung dieser Aufgabe an einen zweiten ist nicht augenscheinlich, da Koch selbst, dies belegt ein Blatt mit 6 Zeichnungen von Käfern, sehr wohl des Zeichnens mächtig war. Es obliegt so der Spekulation, ob Koch nach der Manier des Botanikers Heinrich Friedrich Link vorgehen wollte. Dieser hatte, um Vorwürfen der voreingenommenen Abbildung zu begegnen, den Akt der Dokumentation des von ihm Gesehenen an einen mutmaßlich ahnungslosen Assistenten übertragen. Die Figur 14 der Tafel 1 soll hier als Beispiel der zeichnerischen Darstellung dienen. Eine einem Oktogon ähnelnde, jedoch sehr unregelmäßige rot-violette Fläche bildet den Mittelpunkt des dargestellten Objektes, von dem strahlenförmig Linien ausgehen, die durch ihre unterschiedliche Länge eine perspektivische Verkürzung nach hinten erwirken und somit ein Raumgefühl erzeugen. Mit der Länge verlieren die Strahlen an Stärke und Farbintensität, sodass ihre Ausmaße und damit die Größe des Objekts mit bloßem Auge schwer wahrnehmbar sind. Vor uns sehen wir ein surreal anmutendes, filigranes Gebilde, das erst durch die zwischen die beiden oberen Strahlen geschobene Nummer 14 in das Reich der Texas-Fieberparasiten zurückgeholt wird. 1881 hatte Koch für die Darstellung der erforschten Mikroorganismen ausgeführt, Zitat: Von der höchsten Bedeutung für die Erforschung der Mikroorganismen ist die fotografische Abbildung derselben. Wenn irgendwo eine rein objektive, von jedem Voreingenommensein freie Auffassung notwendig ist, so ist es auf diesem Gebiete. Aber gerade das Gegenteil hat bisher stattgefunden und es gibt wohl nirgendwo zahlreichere subjektiv gefärbte Anschauungen und infolgedessen mehr Meinungsverschiedenheiten als in der Lehre von den pathogenen Mikroorganismen. Zitat Ende. Für Koch ist das Gegenteil des Objektiven die Zeichnung. Das Spektrum ihrer Charakterisierung erstreckt sich bei ihm von Willkür bis hin zur wissenschaftlichen Lüge. Unterschiede in der Auffassung eines wissenschaftlichen Objekts, so Koch, lägen darin, dass ein und derselbe Gegenstand dem einen Forscher unter einem anderen Bilde erscheine als dem anderen. Die Darstellung ist zu einer im besten Fall unwillkürlichen Entstellung verdammt. Zeichnungen mikroskopischer Gegenstände seien fast niemals naturgetreu, sondern immer schöner als das Original mit schärferen Linien und kräftigeren Schatten. Die meisten Objekte fielen einer Schematisierung zum Opfer, in der zum Beispiel die Größenverhältnisse derart vernachlässigt würden, dass nicht mehr zu erkennen sei, ob der Autor überhaupt Bakterien gesehen habe. Daraus folge, dass die Zeichnung keinen Vergleich mit der Wirklichkeit zulasse und damit nicht Gegenstand einer wissenschaftlichen Diskussion sein könne. Die bakteriologische Literatur, so lautet der Vorwurf, haben diese minderwertigen Darstellungen zu einem trüben Strom verkommen lassen. Vor Kritik brauche sich der Autor nicht fürchten, denn die Zeichnung werde unwillkürlich schon im Sinne der subjektiven Anschauung des Autors angefertigt. Selbst von einem schlechten und nicht beweiskräftigen Präparat ließe sich eine korrekte und scheinbar beweiskräftige Zeichnung anfertigen. Aus diesem Grunde sei ihm sogar die unvollkommenste Fotografie lieber als die schönste Zeichnung. Es stellt sich demnach die Frage, wie im Jahre 1906 der Rückgriff auf das allzu schöne Medium der Zeichnung motiviert war. Zitat: Bei der weiteren Behandlung der Negative und der Herstellung der Abdrücke vergesse man nie, dass das fotografische Bild nicht allein eine Illustration, sondern in erster Linie ein Beweisstück, gewissermaßen ein Dokument sein soll, an dessen Glaubwürdigkeit auch nicht der geringste Zweifel haften darf. Zitat Ende, führte Koch 1881 aus. Um die Fotografie gegen den Vorwurf der Lüge zu verwahren und ihre absolute Beweiskraft zu gewährleisten, ist es nach Koch geradezu ein Vergehen, Retuschierungen am Bild vorzunehmen. Mit Photography of Bacteria hatte Edgar M. Cruikshank 1887 einen Prachtband der Mikrofotografie mit 86 im Farbdruck publizierten Aufnahmen vorgelegt. Dennoch, als Koch 1906 in der Entwicklungsgeschichte der Pyroplasmen auf farbige Abbildung angewiesen war, machte er nicht von einer nachträglichen Kolorierung Gebrauch, sondern begnügte sich, wie eben ausgeführt und zunächst vielleicht überraschenderweise, mit Zeichnungen. Zitat: Obwohl ich im Allgemeinen den fotografischen Abbildungen den Vorzug gebe, so halte ich doch gerade im vorliegenden Falle die Wiedergabe der Farbe für so wichtig, dass die Fotografie das farbige Bild nicht ersetzen kann. Zitat Ende. Es ist also zu betonen, dass Koch die Zeichnung lediglich in Ermangelung der Farbfotografie zum Einsatz kommen ließ. An anderer Stelle spricht Koch einer unscharfen fotografischen Aufnahme zwar die Beweiskraft ab, hält sie jedoch zumindest noch für einen adäquaten Ersatz jeder Zeichnung. Aus diesen Beispielen ist abzuleiten, dass Koch nicht nur einer unvollkommenen Fotografie den Vorzug vor der schönsten Zeichnung gab, sondern seine Erkenntnisse eher noch mit der schönsten Zeichnung belegt, als an einer Fotografie manuelle Veränderungen vorzunehmen. Für Koch scheint die von Roland Barthes beschworene Wahrheit des Schwarz-Weißen unantastbar zu sein. Kochs Medienverständnis folgte darin den grundlegenden Bestimmungen und Topoi der Fotografie als mechanischem Aufzeichnungsverfahren, das seine Qualität im späten 19. Jahrhundert gerade aus der scheinbaren Nichtintervention der Hand des Forschers im Prozess der Bildproduktion bezog. Fotografie 28 der Tafel 5 des Aufsatzes über pathogene Organismen zeigt den Schnitt aus der Niere von einem milzbrandigen Kaninchen in 500-facher Vergrößerung. Durch einen starken Schwarz-Weiß-Kontrast wird der Blick auf eine kreisartige Formation oberhalb des geometrischen Bildmittelpunktes gelenkt. Der Kontrast am Kreisrand unten links wird durch die Zunahme an grauen und schwarzen kreisförmigen Pigmentanhäufungen auf der weißen Bahn entschärft und durch schwarze schmale Streifen am Ende der spiralartigen Bewegung nahezu aufgelöst. Man vermeint, eine dynamische Rotationsbewegung konstatieren zu können. Die Objekte außerhalb des beschriebenen Kreises sind weniger scharf gezeichnet, sodass sich insbesondere unten rechts eine wie mit Weichzeichner behandelte graue Fläche ergibt. Die untere linke Ecke hingegen ist geometrisch klar begrenzt. Bei dieser Partie der Aufnahme handelt es sich für Koch um einen Fehler bei der Ablichtung, der retuschierbar wäre, von ihm jedoch bewusst so belassen wurde und in seinen begleitenden Ausführungen damit zum Garanten für ein unverfälschtes, vollkommen naturgetreues Bild avanciert. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass eben diese Bildecke in Kochs publiziertem Opus die einzige Fehlerkategorie darstellt. Luftblasen, Staubpartikel, Leinenfasern und dergleichen, von denen der Wissenschaftler bei der unmittelbaren Betrachtung abstrahiert, die, so formuliert es Matthias Jakob Schleiden bereits 1842, im schlechtesten Falle den Anstoß zu, Zitat, weitläufigen Erörterungen über dunkle Materie, Zitat Ende geben, wurden von Koch entweder als Störfaktoren von vornherein erkannt und ausgemerzt oder derart fehlerhafte Bilder wurden gar nicht erst zur Publikation freigegeben. Einzig fehlerhaft ist in diesem Fall die Ecke, die in ihrer authentisierenden Einzigartigkeit einen nahezu künstlichen Charakter annimmt. Koch zufolge soll eben diese Ecke aber für die Echtheit des Bildes bürgen und als Beweis seines rein objektiven Charakters fungieren. Zitat: Die Geschichte der verschiedenen Formen der Objektivität kann erzählt werden als die Frage danach, wie, von wem und wann begonnen wurde, verschiedene Formen von Subjektivität als gefährlich subjektiv anzusehen. Zitat Ende, konstatieren Lorraine Deston und Peter Gallison in ihrer maßgeblichen Studie zum Objektivitätsbegriff in den Wissenschaften des 19. Jahrhunderts. Diese Fehler vorsätzlich und demonstrativ stehen zu lassen und sie als Bürgen für die Nichtintervention einzusetzen, stellt in dieser Geschichte einen wichtigen Wendepunkt dar. Nichtintervention, so Deston und Gallison, war das Herzstück der mechanischen Objektivität. Nach Koch ist es nicht im geringsten möglich, einen verbessernden Einfluss auf das Bild zu nehmen. In Anlehnung an William Henry Fox Talbots Pencil of Nature, in dem fotografisch gewonnene Bilder mit dem Gütesiegel Impressed by Nature's Hand ausgezeichnet werden, setzt sich auch für Robert Koch der Gegenstand selbst ins Bild. Zitat: Hier in der fotografischen Abbildung wird ja der Schatten des Präparates als Bild festgehalten und der mikroskopische Gegenstand zeichnet sich selbst. Zitat Ende. Das Ende eines Seidenfadens, an welchem Milzbrandsporen angetrocknet waren und welcher 24 Stunden in einer konzentrierten wässrigen Lösung von schwefliger Säure gelegen hatte, ist in 20-facher Vergrößerung Motiv des 31. Bildes der Tafel 6 des Aufsatzes über pathogene Organismen. Ausgehend vom rechten Bildrand erstreckt sich horizontal ein schwarzer Balken, der zur Bildmitte hin in ein diffuses Gewirr von sich kräuselnden schwarzen Linien aufbricht. Abgesehen von einer Konzentration von Schwarz oberhalb des Balkens nimmt die Dichte der Linien zu den Bildrändern hin ab. So sind die vereinzelten filigranen Linien nur schwer erkennbar, bis sie durch einen Verlust an Schärfe, der vor allem im unteren Bildviertel zu verzeichnen ist, völlig ausgeblendet werden. In dem dazugehörigen Text beklagt Koch die Tatsache, dass die lockigen und vielfach verschlungenen Fäden in realitas kaum zu erkennen seien, die fotografische Abbildung gebe die höchst charakteristische Form jedoch in ausgezeichneter Weise wieder. Die Fotografie ist wahrer als das Wahrnehmbare. So heißt es bei Koch, ich zitiere: Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass die fotografische Platte überhaupt das mikroskopische Bild besser oder vielmehr sicherer wiedergibt, als es die Netzhaut des Auges zu empfinden vermag. Die lichtempfindliche Platte ist gewissermaßen ein Auge, welches nicht durch helles Licht geblendet wird, welches nicht bei der anhaltenden Unterscheidung der geringsten Lichtunterschiede ermüdet und das nicht durch Glaskörpertrübung oder andere Fehler behindert wird. Oft habe ich auf dem Negativ, wenn das Bild nur scharf eingestellt gewesen war, feine Objekte, zum Beispiel feinste Geißelfäden, gefunden, welche ich nachträglich nur mit äußerster Mühe und unter den günstigsten Beleuchtungsverhältnissen im Mikroskop erblicken konnte. Zitat Ende. War in der ersten Beschreibung die schwarze Ecke, das Eindringen der außerbildlichen Realität, Bürge für die Echtheit der mikrofotografischen Aufzeichnung, so verkehrt sich eben diese Aufzeichnung nun in eine Bildrealität, an der die unmittelbare Wirklichkeit des Außerbildlichen zu überprüfen ist. Der von Koch beschriebene Wahrnehmungsprozess lässt einen Vergleich mit dem fotochemischen Verfahren selbst zu. Ist die lichtempfindliche Platte exponiert worden, so zeigt diese nach Öffnen der Kassette nicht die geringste Veränderung. Dennoch ist das Bild in latentem Zustand in ihr enthalten, wird sich dem Betrachter jedoch erst durch eine chemische Reaktion offenbaren. Auch hier lässt sich eine Korrespondenz zwischen den Überlegungen des Privatgelehrten Talbot und den Verfahren des Berliner Bakteriologen ausmachen. Concealed at first, at last I appear, hatte Talbot in einer Notiz das Wesen des latenten Bildes bestimmt. In ähnlicher Weise kann man hier von einer im Präparat latent vorhandenen Wahrheit sprechen, die sich dem Betrachter erst durch die mikrofotografische Aufnahme erschließt, wobei hier die Vergrößerung als zusätzlicher Entwickler hinzutritt. Die Überlegenheit der lichtempfindlichen Platte gegenüber der menschlichen Retina vermochte die latente Information aufzudecken. Kochs Vergleich zwischen menschlicher Retina und fotografischer Platte war im Jahre 1877 alles andere als neu. Bereits im 17. Jahrhundert hatte Descartes den dioptrischen Apparat des Auges als Camera obscura diskutiert, Niepce hatte seinem Bruder Rétine zugesandt, 1842 hatte sich Ludwig Moser erstmals über Analogien zwischen photochemischen Prozessen und der Retina Gedanken gemacht, Talbot hatte das Kameraobjektiv mit dem Auge und das lichtempfindliche Papier mit der Retina verglichen und 1888 erklärte der Astronom Jules Janssen die fotografische Platte schließlich zur wahren Retina des Wissenschaftlers. Die Analogie von Netzhaut und Platte lag für die fotografierende Wissenschaft nahe, da die spezifische Qualität der Aufzeichnung das Desiderat der Fotografie verkörperte. Das Versprechen der Retina war die automatische Aufzeichnung. Frei von jeglicher menschlicher Intervention brannten sich optische Phänomene in eine natürliche Membran. Zitat: Lass die Natur für sich selbst sprechen, wurde zur Losung eines neuen Typs wissenschaftlicher Objektivität, haben Lorraine Deston und Peter Gallison für die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts ausgeführt. In der Fotografie schien das Selbstporträt der Natur durch eine apparativ gestützte Aufzeichnung gewährleistet. Sie konnte somit als vollendete Selbstschreibung gelten. Der Natur wurde ein maschineller Modus operandi nachgewiesen. Natur schrieb sich so in Natur. Dementsprechend haben Deston und Gallison das Ausbleiben jeglicher Intervention als ein Ideal der Objektivität bestimmt. Genau dieses Ideal hatte Robert Koch für die Entwicklung seines bildgebenden Verfahrens der bakteriologischen Mikrofotografie angestrebt, um seine Bilder als objektive Stellvertreter der Sache selbst zu legitimieren. Wie eben im Wortlaut ausgeführt, formulierte Koch, dass die fotografische Platte oder das mikroskopische Bild überhaupt besser oder vielmehr sicherer wiedergebe, als es die Netzhaut des Auges zu empfinden vermöge. Die lichtempfindliche Platte sei gewissermaßen ein Auge, das nicht ermüde und in seiner Wahrnehmung nicht durch Fehler behindert würde. Diese neue künstliche Retina funktioniere im Unterschied zu seiner eigenen fehlerfrei und ließ sich zudem, anders als die Netzhaut, auf der die Bilder verwischten, stillstellen. Die Fotografie vermochte den Fluss optischer Informationen scheinbar ohne menschliche Intervention anzuhalten. Somit fungierte sie als Garant der Objektivität von Kochs Erkenntnissen. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass Koch das Medium der Fotografie mit dem Retina-Vergleich naturalisiert hatte und das Naturalisierte gleichzeitig als der menschlichen Natur überlegen darstellte. Der Topos des bewaffneten Auges war mit der Naturalisierung aufgelöst, das Medium ausgeschaltet worden, sodass Koch das Bild nicht als Repräsentation des Gegenstandes, sondern als dessen Realpräsenz gilt. Robert Koch wollte mit der neuen Retina sehen und den Mikrokosmos betrachten. Sein eingangs zitierter Ausspruch, nachdem das Bild unter Umständen wichtiger sei als der Gegenstand selbst, erscheint so als logische Konsequenz. Die fotografische Aufnahme wurde als stillgestellte, künstliche Retina, die sich in einem natürlichen Prozess selbst beschrieben hatte, zum absoluten Beweis und damit zum Surrogat für die Arbeit am Objekt. Bei den 84 Abbildungen der Untersuchung pathogener Organismen handelt es sich aus dieser Warte nicht um 84 Fotografien, sondern vielmehr um 84 Beweise, welche die wissenschaftliche Erkenntnis zur Wahrheit erhoben und das Urteil des Bakteriologen als unanzweifelbar fundiert erscheinen ließen. Vor dem Hintergrund einer Objektivität, die auf Nichtintervention beruht, und der Vorstellung einer Realpräsenz anstelle der medialen Repräsentation des Gegenstandes im Bild gilt es aufzuzeigen, in welchem Maße erstens Informationen auf dem Weg vom Objekt zum Präparat selektiert wird und wie zweitens die Fotografie entscheidenden Anteil an der Konstitution des Gegenstandes hat. In Kochs Bericht über seine Schlafkrankheitsexpedition nach Ostafrika findet sich eine Abbildung, welche die allererste Stufe der Visualisierung eines Parasiten zeigt. Inmitten des afrikanischen Busches erstreckt sich ein soeben erlegtes Krokodil, zu dessen Rechten ein Expeditionsmitarbeiter und zu dessen Linken der mit einem Tropenhelm ausgestattete Robert Koch knien. In der rechten Hand, die auf dem toten Reptil ruht, hält der Feldforscher eine Spritze. Die Bildunterschrift kommentiert die Aufnahme folgendermaßen, Zitat: Krokodil, aus dessen noch pulsierendem Herzen mit einer Spritze Blut entnommen und in die vorher präparierten Reagenzgläser gebracht wurde. Zitat Ende. Das gestellte Foto dokumentiert, wie Koch ein Extraktionsverfahren zur Herstellung eines Präparates einleitet. Mittels seiner Postulate konnte Koch beweisen, dass Bazillen nicht nur Begleiter, sondern Ursache einer Krankheit waren. In einem nächsten Schritt wurde der Krankheitskeim isoliert, anschließend auf einem anderen Nährboden gezüchtet und die so entstandene Reinkultur in einen gesunden Organismus übergeimpft. Diesem wurde wiederum eine Probe entnommen, die der Herstellung eines Präparates dient. Das Präparat wurde sodann mikrofotografisch erfasst. Für die Überprüfung der Aussagekraft des ins Bild gesetzten Mikrokosmos ist festzuhalten, dass es sich bei dem Gegenstand der Untersuchung nicht um die Krankheit selbst, sondern um die künstlich hervorgerufene Infektion handelte, die auf das Deckglas aufgetragen und in den meisten Fällen angetrocknet und wieder aufgeweicht worden war. Für das Sichtbarmachen des Krankheitserregers spielte die Färbung des Präparates eine entscheidende Rolle. Wir sehen hier ein Präparat und dessen elektronenmikroskopische Vergrößerung, die im Rahmen eines Forschungsprojekts des Instituts für Geschichte der Medizin der Freien Universität Berlin, des Robert-Koch-Museums und des Robert-Koch-Instituts digital erschlossen wurden. Erst die Färbung stellt den Kontrast zwischen dem Krankheitserreger oder allgemein dem Objekt der Untersuchung und dem Gewebe bzw. dem Nährboden her. Da die fotografische Platte nur ein bestimmtes Spektrum an Farben erkennen kann, war dieses Farbempfinden unter anderem in die Farbwahl einzubeziehen. In seiner Vorrede zu den Untersuchungen über die Äthiologie der Wundinfektionskrankheiten tritt die große Bedeutung der Färbung besonders offen zutage. Die Bakterien überhaupt wahrnehmen zu können, hing allein von der Farbdifferenz zu dem sie umgebenden Gewebe ab. Zudem machten nur bestimmte Farben das Objekt sichtbar. Ein starker Kontrast und damit ein überzeugendes Präparat setzt also ein Vorwissen über das Objekt voraus. Zitat: So wie sich Bakterienarten durch viele andere besondere Eigenschaften voneinander unterscheiden, so auch durch das ihnen zukommende Färbungsvermögen. Zitat Ende. Koch spricht von der Möglichkeit, gewisse Teile besonders hervortreten zu lassen. Des Weiteren wird ein, Zitat, kleiner Kunstgriff beim Färben, Zitat Ende, erwähnt. An anderer Stelle heißt es, Zitat, dem Auge gefallen freilich die außerordentlich kräftigen und gesättigten Töne der roten und blauen Anilinfarben weit mehr als die meisten etwas matt ausfallenden braunen Färbungen, Zitat Ende. Proklamiert Koch die Selbstzeichnung und damit eine vom Betrachter unabhängige Selbstdarstellung der Natur bzw. des Objektes in der Fotografie, so wird hier eine persönliche Farbpräferenzen nicht ausschließende Einflussnahme deutlich. Ein wenig typisches, aber paradigmatisches Beispiel für Kochs Interventionen stellen die Tafeln des Aufsatzes über die Entwicklung der Malaria-Parasiten dar. Die 15 runden Bildausschnitte sind auf einer schwarzen Tafel angeordnet. Der Leser des Artikels avanciert so zum mikrobiologischen Forscher, denn wie durch das Okular des Mikroskops scheint er selbst die Entwicklungsstadien der Malaria-Parasiten verfolgen zu können. Durch diese Präsentation reflektieren die Aufnahmen ihre eigene Produktion und suggerieren so wissenschaftliche Nachvollziehbarkeit. Die tatsächliche Betrachtung eines Präparates durch das Mikroskop ist durch das Verschieben des Objektträgers und durch ein stetes Verstellen der Mikrometerschraube, also durch eine Art Gleichzeitigkeit der unterschiedlichen Bildebenen bestimmt. Mit der Auswahl des fotografischen Bildausschnittes ist eine weitere Stufe im Extraktionsverfahren erklommen. Gilt das Ausschnitthafte, eine Begrenzung des Bildes, als ein Hauptcharakteristikum der Fotografie im Allgemeinen, so lässt sich bei Koch von einer doppelten Ausschnitthaftigkeit sprechen, die verbal sogar noch weitergeführt wird. Das fotografische Bild kann nur eine einzelne Schicht des Präparates wiedergeben. So begrenzt Koch nicht nur das Bild, sondern legt zugleich auch eine Bildebene fest. Mit der Anweisung, nur die Stellen seien ins Auge zu fassen, die scharf eingestellt gewesen seien, nimmt er dem Betrachter dem ihm noch verbleibenden Betrachtungsspielraum. Die Wahl des Ausschnittes ist durch das geringe Fokussierungsvermögen der Kamera determiniert und bringt die Zentrierung des gewählten Objektes mit sich. Die technisch bedingte Weichzeichnung der Ränder lässt in vielen Fällen das Fragmentarische dieser Aufnahmen vergessen. Der von Koch beschrittene Weg vom eigentümlichen Geschwulst einer kräftigen Viehmagd bis zu einer mikrofotografischen Aufnahme ist gekennzeichnet von einer zunehmenden Extraktion, einer Dekontextualisierung des zu untersuchenden Phänomens. Zitat: Im laufenden Forschungsprozess steht normalerweise nicht gleich fest, welches der möglichen Signale verstärkt und welches unterdrückt werden sollte. Daher muss das Spiel von Anwesenheit, Abwesenheit zumindest für eine gewisse Zeit reversibel gehalten werden. Epistemische Dinge müssen zwischen verschiedenen Zuschreibungen oszillieren können. Zitat Ende, führt der Wissenschaftshistoriker Hans-Jörg Reinberger in seiner Studie zu Experimentalsystemen in modernen Wissenschaften aus. Mit Fortschreiten des Experimentes, mit Erstellung des Präparates, der Färbung und der Auswahl des Bildausschnittes werden zunehmend Spuren eliminiert. Und es liegt allein in der Hand des Experimentators, welche der Spuren er für erhaltenswert erachtet. Die Spuren sind das Ergebnis bewusst getroffener Entscheidungen, die auf Vorkenntnissen und Erfahrungswerten basieren, die, der französische Soziologe Bruno Latour spricht hier von einer Kaskade der Vereinfachung, das komplexe Forschungsobjekt auf eine eindeutige Formel zu bringen versuchen. Gekennzeichnet durch eine zunehmende Determinierung sind die Bilder, die nach Koch den Gegenstand selbst ersetzen können, als experimentell produzierte oder manipulierte Spuren zu lesen, die im Labor bewusst gelegt wurden. In seinen Texten schildert Koch sein experimentelles Vorgehen in Bezug auf die Zurichtung des Präparates in aller Nachvollziehbarkeit um durch wissenschaftliche Transparenz den objektiven Charakter der Aufnahmen zu steigern. Die subjektive Komponente der einzelnen Handlungsschritte vermag diese Art der Entschleierungstaktik jedoch nicht auszugleichen. Eine Interaktion zwischen Experimentator und Untersuchungsgegenstand beschreibt Latour wie folgt. Das Experiment ist eine vom Wissenschaftler bewerkstelligte Handlung, durch die das nichtmenschliche Wesen dazu gebracht wird, von sich aus zu erscheinen. At first concealed, at last I appear, das Credo des latenten Bildes ist zugleich die Krux des Experiments. Das Versuchsergebnis wird im Medium der Fotografie, die das Wesen des Experiments widerspiegelt, offensichtlich adäquat ausgedrückt. Das fotografische Prinzip wird zum Forschungsprinzip, die Bildgenese wird zum Erkenntnismodell. Die Hervorbringung des Bildes muss dabei passivisch erscheinen. Zahlreiche Nobelpreis-Dankesreden heben auf die inaktive Rolle des Experimentators ab. I happen to be in the right place at the right time ist schon längst ein Klassiker im Repertoire der Ausgezeichneten. Der in der Fotografie erschlossene Mikrokosmos, so Olaf Breitbach, ist nicht so objektiv wie die Traktate des späten 19. Jahrhunderts es reklamieren. Präparationsvorschriften seien erst noch zu formulieren gewesen und die Verfahren zeichneten sich in diesem Zeitraum durch ihren heuristischen Status aus. Koch hat mit seinem Aufsatz zur Mikrofotografie und der entsprechenden Präparierung mit seinen strengen methodologischen Anforderungen an die mikrofotografische Aufnahme in Folge Bedeutendes geleistet. Auf der Suche nach Wahrheit, die im Sinn Latours von seinem eigenen Tun unabhängig ist, wird er jedoch zum Produzenten. Das, was sich dem Betrachter in der Fotografie als Realität präsentiert, ist Information, die von einem Experimentalsystem erarbeitet wurde, auf das Koch, wie aufgezeigt, als Experimentator maßgeblichen Einfluss nimmt. Insofern, wie Rheinberger formuliert, Zitat, jedes Hervorbringen eines Grafen das Unterdrücken eines anderen ist. Zitat Ende. Latour proklamiert, dass die künstlichen Bedingungen, unter denen das Experiment im Labor stattfindet, keinen Gegensatz zur Wahrheit und Gültigkeit seiner Ergebnisse bilden. Dem ist hinzuzufügen, dass die Künstlichkeit des Experiments, das Artifizielle der gezüchteten anilinblauen Bakterienkultur in Kanada-Balsam, durch das Ausschnitthafte der Fotografie noch potenziert wird. Wie unterschiedlich jedoch die hierin implizierte subjektive Einflussnahme des Experimentators hinsichtlich der Zurichtung des Gegenstandes auf der einen und seiner fotografischen Herstellung auf der anderen Seite dargestellt wird, zeigt Koch an, wenn er ausführt, Zitat, dass man selbst die ganze Arbeit so weit liefert, dass nur noch der ganz mechanische Abdruck zu bewerkstelligen ist. Zitat Ende. Die fotografische Aufnahme kann kaum als Ersatz des Objektes Geltung haben. Oder wie Latour es analog für die Kluft zwischen Welt und Sprache formuliert, Zitat, die Rede vom Milchsäureferment gleicht in keiner Weise dem Milchsäureferment selbst. Ebenso wenig wie das Wort Hund bellt oder der Satz, die Katze ist auf der Matte, schnurrt. Zitat Ende. Die fotografische Aufnahme repräsentiert vielmehr den Anspruch des Versuchsleiters an den jeweiligen Gegenstand der Untersuchung. Koch kontrollierte nicht nur die chemischen Prozesse und entwickelte die Fotografien, sein Aufgabenbereich umfasste nicht nur die Sichtbarmachung der Bakterien, sondern es bedurfte einer Lesbarkeit des Bildes, die durch seine Interpretation der Aufnahme hergestellt wird. Oder, um es mit Olaf Breitbach zu sagen, Zitat, one should not forget that someone has to look at the photographs. Zitat Ende. Mit der fotografischen Erforschung des bakteriellen Mikrokosmos hatte Koch Unsichtbares in Sichtbares konvertiert. Phänomene, die in keinem Falle ohne das Mikroskop sichtbar waren, wurden in manchen Falle, wie Koch beschreibt, allein durch ihre fotografische Erfassung der Wahrnehmung erschlossen. Koch musste also den Versuch unternehmen, den Informationsgehalt dieser Bilder, die, da sie den einzigen Beweis für das Vorhandensein des visualisierten Phänomens darstellen, ein auf den ersten Blick referenzloses Dasein fristen, im Rückgriff auf Bildtraditionen lesbar zu machen. Um seine wissenschaftlichen Beobachtungen lesbar zu machen, hatte Koch diese mit genauen Daten zum Gegenstand der Abbildung sowie dessen Vergrößerungsgrad versehen und zudem in einem beschreibenden Text eingebettet. Untersucht man die Einbindung der fotografischen Aufnahmen in den Text, so kann Zooglouera ramigera als ein aufschlussreiches Beispiel gelten. Zitat: Beim ersten Anblick der Figur 1 wird man unter dem baumförmigen Gebilde alles andere eher vermuten als eine Bakterienkolonie, eine Zooglouera. Bei genauerer Betrachtung erkennt man jedoch bald, dass Stamm und Zweige der beiden Bäumchen, von denen das größere seinen Anheftungspunkt unten, das kleinere dagegen links oben hat, ganz gleichmäßig aus kleinen Körnchen zusammengesetzt sind. Zitat Ende. Es handelt sich hier offensichtlich um eine von medizinischen oder biologischen Termini losgelöste Bildbeschreibung. Wuchert die Bakterienkolonie im Allgemeinen wenig zielgerichtet, so vermag Koch anhand ihrer Repräsentation ein Oben und Unten zu benennen. Die Festlegung, eine Bakterienkolonie sehe aus wie Baumstamm und Zweige, lässt sich jedoch erst durch die von Koch selbst gewählte Ausrichtung bzw. seine Anheftungspunkte des Bildes nachvollziehen. Auch bei nicht figurativ beschriebenen Objekten sind eben diese Anheftungspunkte meist unten, wodurch den Bildern eine gewisse Stabilität verliehen wird. Koch scheint hier von klassischen Kompositionsschemata geprägt zu sein. Mit der Ausrichtung des Bildes und dem daraus resultierenden Baumvergleich ist die Behandlung der vorliegenden Fotografie zum einen von einem eindeutig bildlichen Denken bestimmt, zum anderen gibt sie Zeugnis von Kochs Versuch, das referenzlose Bild eines in dieser Größenordnung noch nicht erschlossenen Mikrokosmos durch eine Übertragung makroskopischer Naturbeobachtungen erklärbar zu machen und ihm eine visuelle Bedeutung zuzuführen. Bei diesem Versuch handelt es sich um ein Modell, das sich ebenso in anderen bakteriologischen Visualisierungsstrategien großer Beliebtheit erfreute, wie eine Zeichnung von Roland Thaxter, veröffentlicht 1892, belegt. Bei den Bäumen der Tafel 22 handelt es sich um das Myxobakterium Chondromyces crocatus, wobei die Figuren 1 bis 4 unterschiedliche Entwicklungsstufen der Formierung desselben darstellen, während die Figuren 5 und 6 auf unterschiedlichem Nährboden kultiviert wurden. Mit einem breiten Stamm ist die Figur 5 am unteren Bildrand der Tafel fest verwurzelt. Aus den zwei Hauptästen sind zahlreiche ineinander gewachsene Seitentriebe hervorgegangen, die durch kugelartige Wipfel gekrönt werden. In Ermangelung eines Maßstabes auf der Tafel ließe sich diese gleichermaßen als eine Metamorphose des Eukalyptusbaumes lesen. In ihrer Darstellung mikroskopischer Strukturen folgten Koch wie auch Thaxter einem in der Wissenschaft bereits etablierten Modell, mit dem man den unerklärlichen Mikrokosmos Breitbach zufolge als Ansammlung, Zitat, miniaturisierter Monstrositäten, Zitat Ende, entschärfen wollte. Die Aufnahme 54 der Tafel 9 der Untersuchung pathogener Organismen sei als weiteres Beispiel für diese Entschärfung angeführt. Als Betrachter kann man sich hier eines floralen Eindruckes kaum erwehren. Durch die Ausrichtung der Abbildung wird Aspergillus glaucus, eine Pilzerkrankung, zur Blumenwiese. Am unteren Bildrand meint man nun Gräser zu erkennen, aus denen etwas fleischige Stängel mit löwenzahnartigen Blüten emporsprießen. Mit diesem Bild wird dann eine Bildtradition angeknüpft, in der Blauschimmel und Pilze ähnlich blumige Assoziationen hervorgerufen hatten, namentlich die Observation 20 aus der Mikrographia des Robert Hooke von 1665. Hookes makroskopische Lektüre des Mikrokosmos ist in der Mikrographia zahlreich belegt. Auf einer Nadelspitze tat sich ihm ein kleines Gebirge auf, in der Messerschneide entdeckte er Furchen und Täler. Auch im Jahre 2003 dient, wie ein Artikel in Die Welt belegt, der Makrokosmos noch als Erklärungsmodell mikrokosmischer Phänomene. In der Notiz Gefährlicher Schimmelpilz ist die Mikrofotografie eines solchen mit folgender Bildunterschrift versehen. Zitat: Schimmelpilz in 3400-facher Vergrößerung, seine Sporen sind in Ketten aufgereiht, die an die Brausestrahlen einer Gießkanne erinnern. Zitat Ende. In abgewandelter Form taucht die Abgleichung von makroskopischer Erfahrung mit mikroskopischer Wahrnehmung auch in der Kochrezeption der 1890er Jahre auf und erlebte hier als Stilmittel der Karikatur eine Hochkonjunktur. Im Beiblatt zum Kladderadatsch vom 23.11.1890 gewinnt der Leser Einblick in die Welt der unendlich Kleinen. Auf der rechten Seite des Beiblattes präsentiert der Karikaturist einen schwarz gerahmten Kasten, in dem in Anspielung auf seinen Namen ein mit Kochmütze, Löffel und Schürze ausgestatteter Bakteriologe neben einem dampfenden Suppenkessel positioniert ist, in dem ein Trank vor sich hin brodelt. Linke Hand sehen sich vor einem kargen, nur durch eine Horizontlinie definierten Hintergrund zwei Gruppen von schattenwerfenden Strichmännchen miteinander konfrontiert. Die drei Strichmännchen auf der linken Seite divergieren in ihrer Körperform. Der Vordermann ist durch gestikulierend erhobene Arme als Sprecher der Gruppe charakterisiert. Die Mimik der drei mit Zylinder und Melonen ausgestatteten Figuren reicht von verständnislos bis besorgt. Ihnen gegenüber stehen vier mit Krücken und Kopfbinden ausgestattete, offensichtlich von Schmerzen gepeinigte invalide Strichmännchen. Auf die Frage des, wie aus der Bildunterschrift hervorgeht, Chors der Bazillen, was ihnen denn fehle, antworten die Tuberkelbazillen, Zitat, ach, unser Koch hat uns eine schöne Suppe eingebrockt, davon ist uns ganz schlecht geworden, Zitat Ende. Die Übertragung bekannter makroskopischer Beobachtungen auf den Mikrokosmos wird in der Karikatur auf die Spitze getrieben. Der Blick auf das Präparat ist der Blick auf eine bemannte Mondlandschaft. Die Personifizierung der unheilvollen Tuberkulosebazillen durch Konversation, Kopfbedeckung, Gesichtszüge und menschliche Gebrechen stellt den Versuch dar, diese visuell zu bändigen bzw. zu bezwingen und Unbekanntes, Referenzloses kontrollierbar zu machen. Liegt es in der Natur der Bakterien gleichermaßen unsichtbar, zahlreich und destruktiv zu sein, so tragen sie nun sichtbar menschliche Züge, treten in kleinen Gruppen auf und müssen offenkundig vor dem Koch kapitulieren. Die Analogie wird zur Posse. Hierzu sei ein weiteres Beispiel von 1890 angeführt. Dieses Beispiel, das durch eine Umkehrung eben diese Analogie des besprochenen Beispiels in seinen absurden Zügen noch übertrifft, denn es handelt sich um einen mikroskopischen Blick auf eine, wie die Titelzeile angibt, 100-millionenfache Verkleinerung. Vor schwarzem Hintergrund präsentiert sich ein kreisförmiger heller Bildausschnitt, den der geübte Betrachter sofort als einen klassischen Okularblick erkennt. Im Gegensatz zu den besprochenen fotografischen Okularblicken Kochs vollzieht der Betrachter in diesem Fall nicht nur den Blick des Wissenschaftlers nach und adaptiert diesen im stillen Einvernehmen mit dem Schöpfer des Bildes als seinen eigenen, sondern er wird in der Manier eines Comics in der linken oberen Bildecke durch ein Referenzbild auf den eigentlichen Betrachter verwiesen. Bei dem wissenschaftlichen Protagonisten der Karikatur handelt es sich erneut um Robert Koch, der sich in Gesellschaft des Zellularpathologen Rudolf Virchow über sein Mikroskop neigt und seinen Kollegen folgende Mitteilung zu machen hat. Zitat, lieber Kongresskollege, wie er aussieht, wissen wir nun, jetzt kommt es nur noch darauf an, wie wir ihn loswerden. Wie sich dem Titel entnehmen lässt, ist hier die Rede vom bewaffneten Friedensbacillus und dem stehenden Heerwurm, der in seiner zeichnerischen Darstellung kriegerischer nicht sein könnte. Der mikroskopische Blick wird durch einen Palmzweig bestehend aus Bajonetten geadelt. Die Fahnenstange des Präparates mutiert hier zum bewaffneten Tausendfüßler. Kanonenkugeln formieren sich zu fantastischen Polypen. Das Militärbudget schwirrt als 42-füßiges amorphes Geißeltierchen durch das Präparat. Gekreuzte Gewehre und Säbel, eine Kriegsflotte, Krieger zu Pferde und stehendes Heer. Kanonen und Pistolen mutieren zu bakteriellen Gebilden, die zum Gegenstand wissenschaftlicher Forschung werden. Wurden in der Welt der unendlich Kleinen die Bazillen anthropomorphisiert, so war in der Umkehrung des Modells, das heißt der mikrobiologischen Gestaltung von Geschützen jeglicher Art, eine Übertragung ad absurdum geführt worden. Die Methode, einem Bild, dessen Referent dem Betrachter unbekannt ist, durch eine Abgleichung mit dem Makrokosmos Bedeutung zu verleihen, wird in der Karikatur beispielhaft und entlarvend zugleich vorgeführt. In der mikrofotografischen Apparatur von Robert Koch fielen generierendes und aufzeichnendes Medium auf ein und dieselbe Instanz zurück. Die Möglichkeit, die gewonnenen Erkenntnisse in der Wahrnehmung des unbewaffneten Auges einer weiteren Prüfung zu unterziehen, war damit nicht gegeben. Nicht zuletzt, weil die Apparatur durch die Überlegenheit ihrer Retina einen optischen Mehrwert zu produzieren in der Lage war. Dieser Mehrwert ist jedoch nicht eine spontane Epiphanie, sondern, wie ausgeführt, vielmehr Endpunkt in einer vom Wissenschaftler vielfach beeinflussten Verfahrenskette. Geleitet von Bildtraditionen und bildlichem Denken unternahm der Bakteriologe sodann den Versuch, die Bilder des unendlich Kleinen durch Ausrichtung und Beschreibung lesbar zu machen, um so diese unvertrauten Ansichten oder anderen Bilder in seinen wissenschaftlichen Argumentationen zum Einsatz bringen zu können. Auf der Suche nach dem Verbleib der Originalabzüge dieser wissenschaftshistorisch bedeutsamen Aufnahmen führt der Weg zunächst nicht in ein Archiv, sondern zu einem von Koch persönlich beklebten rot-samtenen Fotoalbum, dessen Deckel ein goldener Schriftzug ziert. Mikrofotografie. Auch die am Ausgang des 19. Jahrhunderts visualisierten Microscapes erschöpften sich für Robert Koch nicht allein in ihrem wissenschaftlichen Wert. Dankeschön.